Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk. Und es ist wahrscheinlich die kürzeste, die wir bisher aufgenommen haben. Wir hatten ja schon ganz lange dabei mit Spielfilmlänge mit Freddy Harder zum Beispiel oder auch immer unsere Standardlänge mit den 50 Minuten. Ich denke, heute wird es ein bisschen kürzer, weil, seht es uns nach, es ist zum einen momentan so ein bisschen Crunch-Time in der Uni, heißt, wir haben da ein bisschen die Hände voll zu tun. Prüfungsphase ist noch nicht gestartet, aber da geht es halt so wirklich in die Vorbereitungsphase. Und natürlich für alle Europäer und auch Deutschen, die so ein bisschen was von Fußball und Sport generell verstehen wollen, die dürfen natürlich nicht da irgendwie Sportjournalismus studieren und sagen, ich gucke die EM nicht. Deswegen sind wir da auch voll eingespannt. Deswegen ist das mit dem US-Sport momentan ein bisschen schwierig. Trotzdem haben wir natürlich mehr als nur genug Informationen für euch gesammelt, wieder über die Woche. Es war ja wieder ein bisschen was los, auch aus deutscher Sicht. Dazu aber gleich ein bisschen mehr. Erstmal herzlich willkommen, Bjarne, du bist auch wieder dabei.
Grüß dich, gute Anmoderation. Alles einmal auf den Punkt gebracht. Wie du es schön genannt hast, Crunch-Time. Nicht nur in der Uni, es ist auch in der NBA Crunch-Time. Deswegen keine Sorge, es wird heute wieder ordentlich Inhalt dabei sein. Aber ein bisschen zusammengepackter als sonst vielleicht.
Bevor wir zur NBA kommen, machen wir es aber wie immer. Ich fange mit der NFL an und da habe ich ein großes Thema vorbereitet. Die Newsrunde lassen wir weg, weil über die Woche jetzt nichts super Spannendes passiert ist. Natürlich gab es die ein oder andere Vertragsverlängerung von sehr guten Spielern. Da können wir aber gerne nächste Woche nochmal drüber sprechen. Wir wollen nämlich über das deutsche Thema sprechen. Und das ist ja bei der National Football League aus den USA ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hä? Was hat Deutschland damit zu tun? Ich kann es euch sagen, es gibt immer schon oder seit einigen Jahren immer schon, ist übertrieben, eine International Series, wo verschiedene Länder die Ehre zuteil werden, dass sie ein NFL-Spiel austragen dürfen und sozusagen Werbung machen für diesen Sport, für diese Liga. Und jetzt wird diskutiert, ob Deutschland da auch mit in den Kreis darf. Bisher waren viele Spiele in Mexiko, in London. Und jetzt hat eine Agentur die Aufgabe bekommen, dass man in Deutschland eine Partnerstadt suchen sollte. Vor einigen Wochen gab es ja schon die Spekulation, dass was in Deutschland gehen könnte. Die scheinen sich jetzt zu bestätigen. 100% sicher ist das Ganze natürlich noch nicht, denn erstmal muss eine Partnerstadt gefunden werden. Und da fragt man sich jetzt schon aus deutscher Sicht, welche Städte kämen denn da jetzt in Frage? Bjarne, hast du so ein paar, die dein Favorit sind?
Auf jeden Fall. Also erstmal muss ich sagen, bin ich natürlich, haben wir am einen der ersten Podcasts schon mal besprochen, natürlich riesige Befürworter, dass Footballspiele hier nach Deutschland kommen. Also ich glaube, das ist auch in unserer Community so, die werden es alle komplett abfeiern, hier mal ein Spiel sich reinziehen zu können, wäre das Maß aller Dinge und zeichnete sich jetzt wirklich schon länger ab. Die Städte, ich glaube, München ist ganz groß im Gespräch, obviously, einfach mit der Allianz Arena, wirklich ein klasse Stadion, wo du wirklich viel unterbringen kannst, was irgendwie sich als Stadion für so ein Footballspiel eignet, auch als Weltstadt, so ein bisschen als bekanntere Stadt. Hamburg ist, glaube ich, auch nicht komplett raus, wenn ich es mal richtig gehört habe, da muss man ein bisschen schauen. Ich meine, hier ist ja wirklich das Footballthema auch jetzt durch die Sea Devils wird wieder immer größer und größer, also Interesse wäre da. Ob man das jetzt wirklich im Stadion am Ende durchziehen kann, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Sache. Ich glaube, München und vielleicht auch Berlin sind somit die Hauptfavoriten. Ich weiß nicht, ob du da schon wieder mehr weißt, aber ich persönlich glaube, da auf einen der beiden Städte wird es drauf hinauslaufen.
Ich weiß leider noch nicht viel mehr, denn es ist wirklich alles sehr, sehr verdeckt. Es sackt oder sickert wenig durch. Ich habe jetzt erstmal den klassischen Ansatz genommen und da die in den USA ja ein bisschen mehr auf Großstädte stehen, habe ich geguckt, welche Millionenstädte haben wir eigentlich in Deutschland. Und das sind ja gar nicht so viele, 4 an der Zahl. Berlin mit 3,7 Millionen Einwohnern ungefähr, Hamburg 1,8, München 1,5 und Köln noch mit 1,1. Natürlich stellt sich auch die Frage nach dem Stadion und der Infrastruktur in der Stadt. Die Infrastruktur mit Bahnsystem, Hotels sollte in Millionenstädten geregelt sein. Das mit den Stadien ist wiederum eine andere Sache. Ich glaube persönlich, Berlin kann es nicht werden, weil in der alten Försterei wird es nicht ausgetragen werden, die ist zu klein. Das Olympiastadion hat zwar 70.003 Plätze nach internationalen Regeln, heißt mit Sitzschalen und nicht mit Stehtribünen. Das muss man ja auch berücksichtigen. Das wird alles dann so ausgestattet. Aber es ist halt ein Olympiastadion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die NFL macht, dass du da so weit weg sitzt mit dieser Tarzanbahn zwischen dir und dem Spielfeld. Das, glaube ich, wird nicht klappen. Wir gucken auf die zweite Stadt Hamburg. Da ist natürlich das Volksparkstadion die Adresse, an die man denkt. 50.215 Sitzplätze. Das klingt ganz vernünftig, die Distanz passt. Hamburg ist eine super Stadt, die ja auch sehr weltoffen ist und als sehr weltoffen gilt. Deswegen könnte das an sich passen. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich zum ganz großen Konkurrenten der Stadt Hamburg, und zwar München, die Allianz Arena. 66.026 Plätze heißt deutlich mehr als hier in Hamburg. Und wir dürfen nicht vergessen, München ist nicht umsonst jetzt als deutscher Spielort der EM ausgewählt worden. Und auch bei der EM 2024, die kommen wird, ist München das Stadion, wo man wahrscheinlich das Eröffnungsspiel haben wird und auch das Finale, Stand jetzt, was man so hört. Wenn wir nochmal auf Köln gucken, haben wir natürlich die Rhein-Energie oder das Rhein-Energie-Stadion, 46.195. Das ist dann eigentlich schon zu klein, und was man bei dem Stadion ja auch immer so ein bisschen bedenken muss, das ist gar nicht so zuschauerfreundlich, wie ich finde. Wenn man gerade auf die oberen Ränge guckt, dann ist das eckig und nicht rund. Heißt, du musst wirklich schon mit der Nackenmuskulatur arbeiten, wenn du das Spiel ganz gut verfolgen möchtest. Eine letzte Arena, die mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist vor ein paar Minuten, das ist die Düsseldorf oder in Düsseldorf die Merkur Spielarena. Die hat 46.264 Plätze. Das ist verdammt klein, aber es ist für dieses Jahr der Austragungsort des EFL oder ELF-Finals. Heißt, man kann da schon gucken, wie läuft in diesem Stadion Fußball oder Football ab. Wäre organisatorisch sicherlich nicht schlecht zu wissen. Deswegen glaube ich, vielleicht noch so ein kleiner Underdog in dieser Diskussion. Wer wird es vielleicht, wenn es wirklich nach Deutschland kommt? Aber ich denke, Hamburg und München sind da die beiden großen Favoriten. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann wäre es München. Da gehst du wahrscheinlich mit, ne?
Da gehe ich wahrscheinlich mit, obwohl wir beide als Hamburger Studenten natürlich auch nichts gegen Hamburg einzuwenden hätten. Obwohl ich uns beide auch schon nach München runterfahren sehe. Also von daher, da glaube ich, ist es am Ende egal. Nein, München wird der Favorit sein. Du hast es eben alles angesprochen, die ganzen Punkte. Nicht umsonst der Austragungsort der diesjährigen EM in Deutschland und auch in 3 Jahren. Von daher ist ein super Stadion, so ehrlich muss man sein. Auch wenn man gegen den Verein da drin vielleicht was haben kann. Aber das passt nicht in diesem Podcast. Von daher, München wahrscheinlich der Favorit. Und am Ende bleibt uns nur zu sagen, Hauptsache ein Spielort in Deutschland wäre schon einfach Hammer.
Das wäre wirklich Hammer. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, vielleicht nochmal, um auf die Stadien hinzuweisen, welche Städte und Stadien durften denn schon ein NFL-Spiel außerhalb der USA ausrichten. Und da haben wir in London einige, 3 an der Zahl. Einmal das Wembley-Stadion natürlich mit 90.000 Plätzen, das Tottenham Hotspur Stadium mit 62.000 Plätzen und das Twickenham Stadium, das Rugby-Stadion in London mit 74.121 Plätzen. Die sind dann schon fast alle, abgesehen mal vom Tottenham Hotspur Stadium, eine Nummer größer als das, was wir in Deutschland haben. Auch in Mexico City mit dem Estadio Azteca wurden Spiele ausgerichtet, 81.070 Plätze hat man da ungefähr. Die sind alle größer, es hat da wirklich gut geklappt. Trotzdem glaube ich, kann das in Deutschland sehr gut klappen. Und dieses Jahr haben wir auch wieder internationale Spiele, 2 an der Zahl, beide in London im Tottenham Hotspur Stadium. Die Jets treffen auf die Falcons und die Dolphins treffen auf die Jaguars, die ja immer international vertreten sind. Die haben ja einen Deal mit der NFL geschlossen, als sie beigetreten sind. Deswegen die immer dabei und dann wahrscheinlich auch irgendwann in naher Zukunft bei uns in Deutschland. Das war's aus der NFL. Ein wichtiges Thema, ein sehr interessantes Thema, was, glaube ich, sehr viele interessiert, mal so ein Spiel live zu sehen. Das wäre dann doch nochmal was anderes, als immer nur 3 Stunden vor der Mattscheibe zu hängen. Jetzt wollen wir dahin gucken, wo gerade gespielt wird, und zwar in der NBA und der NHL.
Da, wo die Menschen wieder 3 Stunden vor der Mattscheibe hängen, sozusagen, nachts sich die Nächte um die Ohren schlagen, um diese Spiele zu sehen. Vielleicht machen es manche von euch, ich weiß es nicht, vielleicht guckt ihr euch nur die Highlights an am nächsten Morgen. Es würde sich auf jeden Fall momentan lohnen, länger aufzubleiben, wenn man es zeitlich und beruflich schafft, um die NBA zu verfolgen, denn es ist immer noch Playoff-Time und wir sind in der Crunch-Time, wie Ferdi es vorhin genannt hat. Fangen wir im Osten an, und da war ein ganz besonderer Auftritt letzte Nacht, denn die Brooklyn Nets sind mit 3-2 gegen die Milwaukee Bucks in Führung gegangen, also nur noch ein Spiel vor dem endgültigen Sieg über die Bucks, und das haben sie besonders einem Mann zu verdanken. Ich glaube, da sind wir beide uns einig, Ferdi. Kevin Durant hat ein Spiel hingelegt, wie es, ich glaube, so in der Playoff-Historie noch nie gab, denn er hat jede Sekunde von Spiel 5 gespielt, jede einzelne Sekunde. Also dass die Superstars in den ganz besonderen Spielen ziemlich viel Spielzeit bekommen, das ist uns beiden bewusst. Aber jede Sekunde, der Mann war, glaube ich, gefühlt fast 1,5 bis 2 Jahre verletzt, auch in diesem Jahr mehrere Male angeschlagen, ist 32, 33, glaube ich, und spielt jede Sekunde in so einem Spiel, legt dazu noch 49 Punkte, 17 Rebounds und 10 Assists auf, also 3 Steals sogar noch dazu, unfassbare Stats. Er für dich momentan, ich komme später nochmal zu, aber Giannis sagt ja nach dem Spiel, Durant momentan der beste Spieler. Gehst du damit, Ferdi?
Ja, das ist ja ein bisschen schwierig jetzt, wo gerade erst der MVP gekürt wurde mit Nikola Jokic, ob Durant da wirklich der beste Spieler ist. Ich glaube, wenn er fit ist, dann ist er der beste Spieler und einen guten Tag erwischt. Dann kommt da momentan keiner ran. Hat er ja auch jetzt letzte Nacht gezeigt. Ich meine, jede Minute zu spielen auf unfassbar hohem Niveau, das ist richtig bärenstark. Aber die Leistung brauchte Brooklyn auch von ihm. Ich meine, die lagen nach der ersten Halbzeit hoch hinten. Ich glaube, 17 Punkte waren es irgendwann mal. Und er hat irgendwie
Ja.
dieses Comeback angezettelt, auch im letzten Viertel mit 20 Punkten. Das ist schon so viel, wie einige Teams überhaupt scoren in einem Viertel. Das war schon richtig stark und er auf jeden Fall der Unterschiedmacher in Spiel 5. Und dieses Spiel ist natürlich unfassbar wichtig für Brooklyn gerade gewesen, weil sie lagen 2-0 vorne, dann verlieren sie beide Spiele in Milwaukee. Und wenn du dann das dritte in Folge noch verlierst, dann hätte man tatsächlich schwarz gesehen in Brooklyn. Und ich glaube, dieser Sieg bringt sie jetzt sogar in die Ostfinals.
Sie haben am Ende wirklich jetzt gute Karten. Also nochmal alles auf den Tisch zu legen, sie haben 114 zu 108 am Ende gewonnen. Du hast es richtig gesagt, 17 Punkte lagen die Nets zwischenzeitlich mal zurück. Und besonders Kevin Durant hat für diese Aufholjagd gesorgt. Du hast es angesprochen, er musste auch irgendwie liefern. Warum musste er liefern? Denn von diesem magischen Dreieck, Irving, Harden, Durant, waren Anführungszeichen vor dem Spiel nur klar, dass Durant spielen würde. Irving hatte sich im Spiel davor verletzt, fällt aus, wahrscheinlich sogar für den Rest dieser Serie mit einer Knöchelverletzung. Und James Harden fehlt ja die drei Partien davor aufgrund einer Verletzung im ersten Spiel. Der konnte zwar jetzt am Ende wieder spielen, war aber gehemmt. Also ich glaube, so ehrlich muss man sein, er hat zwar unfassbare 46 Minuten auch auf dem Parkett gestanden, dafür, dass du aus einer Verletzung kommst. Also da siehst du, was die Jungs immer wieder abrufen müssen, wenn du dieses Star-Level hast, hat aber nur, also 5 Punkte erzielt. Ich glaube, ich wüsste nicht, James Harden vielleicht das letzte Mal im Alter von 6 5 Punkte erzielten. Sonst wüsste ich nicht, wann er das in der NBA jeweils gemacht hat. Trotzdem 8 Assists verteilt und als Persönlichkeit sehr wahrscheinlich wichtig gewesen für die Nets. Durant musste also für diese drei oder für seine beiden Kumpels so mit einspringen und das hat er getan. Hat nach einer wirklich dominanten Anfangsphase der Bucks das Spiel an sich gerissen und am Ende für den Sieg der Brooklyn Nets gesorgt, die, wie du es eben gesagt hast, jetzt als klarer Favorit ins letzte Spiel gehen, beziehungsweise ins vielleicht letzte Spiel. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass die Bucks nochmal zurückkommen können. Also ich muss ehrlich sagen, nachdem sie ja schon 2-0 zurücklagen, haben wir letzte Woche schon thematisiert, sie lagen 2-0 zurück, wurden eigentlich wirklich vorgeführt in Spiel 2, wo gar nichts ging, kommen dann zurück, holen sich zwei Spiele. Klar, jetzt gerade mit einem überragenden Durant verloren, auch knapp, trotzdem dort auch dran gewesen, Möglichkeiten gehabt. Ich sehe sie noch nicht tot. Ich glaube, das Spiel wird auf jeden Fall in Spiel 7 entschieden werden. Wer es dann macht, ja, vielleicht haben die Nets wirklich leichte Vorteile, da hast du allerdings recht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann euch zum Abschluss nochmal sagen, was Giannis, der Star der Milwaukee Bucks, nach dem Spiel gesagt hat. Der meinte, wie ich es eben schon angedeutet habe, Kevin Durant ist aktuell der beste Spieler der Welt. Seiner Meinung nach, sie haben ihn zwar versucht, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen, da er einer der besten Scorer ist, die Basketball überhaupt jemals gespielt haben, also wirklich große Worte aus seinem Mund. Wir müssen ihn aber als Team versuchen zu schlagen. Und das will Giannis ein bisschen selber an die Hand nehmen, denn man muss sagen, der Verteidiger des Jahres aus dem Vorjahr, das war Giannis, stand in diesem Spiel zwar fast auch 48 Minuten auf dem Parkett, also ordentlich Spielzeit bekommen, aber hat nicht wirklich Durant verteidigt. Und das soll sich in Spiel 6 ändern. Er will die Herausforderung, so sagt er, selber annehmen und ihn verteidigen. Sind wir sehr gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Wer den beiden folgen könnte ins Conference Final im Osten, ist noch nicht ganz raus, denn die Philadelphia 76ers tun sich schwer gegen die Atlanta Hawks. Da steht es 2-2. Die Hawks haben ausgeglichen in einem unfassbar spannenden Spiel. 103 zu 100. Der Erfolg der Hawks über die Sixers. Und ich will eigentlich gar nicht mehr drüber reden, aber es ist mal wieder ein komischer Abend für Joel Embiid gewesen. Der macht davor die ein, zwei Spiele, überragende Spiele, holt die Siege nach Philadelphia. Und in diesem Spiel, Ferdi, was war da los? Er hat, glaube ich, in der zweiten Hälfte gar nicht mehr getroffen, hat wieder Probleme mit seinem Körper. Das wird wahrscheinlich den Sixers am Ende einfach den Kopf kosten, oder? Können wir das mal so auch irgendwie auf den Punkt bringen?
Ob es irgendwann ganz sicherlich, also wann jetzt genau, weiß ich nicht. Ich glaube, für die Falcons wird es tatsächlich noch reichen, aber so wie auch Milwaukee gerade spielt, so
Für
wie
die
Brooklyn
Hawks
genau.
meinst du? Für die Falcons warst du schon in deiner
Ach
NFL
Gott,
drin.
habe ich, oh Gott. Ja, wenn sie, ich könnte ja auch nicht zwei Vögelteams da machen, ganz im Ernst, in einer Stadt, das ist auch irgendwann zu viel. Nee, ei, Mann. Also, ja, die Hawks natürlich. Ich glaube, für die Hawks wird es noch reichen tatsächlich, aber wenn man jetzt guckt, wie Milwaukee spielt, wie Brooklyn spielt, wie Brooklyn auch spielt, mit so vielen Verletzten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn Embiid sich Pausen nimmt und nicht leistet und nicht performt, dass Philadelphia eine ernsthafte Chance auf die Finals hat. Weil dafür sind auch die anderen beiden, die da noch übrig sind, einfach zu gut. Man merkt aber schon gegen Atlanta, dass auch die so unfassbar auf Trae Young angewiesen sind. Heißt, wenn der nicht liefert, dann ist es eigentlich egal, was Embiid macht. Dann werden die 76ers eh gewinnen. Das ist so mein Befinden in dieser Serie momentan. Und deswegen glaube ich, gegen die Hawks kommen sie weiter. Das darf Embiid sich dann ab und zu erlauben. Aber spätestens in den Conference Finals muss er dann wirklich jedes Spiel 100% liefern.
Das so 100%. Ich bin sogar wirklich überrascht. Ich glaube mittlerweile, dass sie es auch schon gegen die Hawks am Ende schwer werden können. Also schwer sowieso, aber dass es vielleicht sogar schon vorbei sein könnte. Also ich habe zwar Philly mindestens in den Conference Finals getippt, ja auch bei unseren Gesprächen mit Torben, mit Freddy. Ich bleibe auch erstmal dabei, aber ich muss wirklich sagen, ich hätte gedacht, dass sie das früher zu Ende bringen, so ehrlich muss ich sein, auch wenn die Hawks kein schlechtes Team sind. Wie gesagt, Trae Young mit, glaube ich, mit 18 Assists, einen persönlichen Playoff-Karrierebestwert aufgelegt. Bogdan Bogdanovic, 22 Punkte. John Collins mit 14, 12 Rebounds, wirklich richtig stark. Also da sind einige gute Jungs dabei, trotzdem sollte es am Ende eigentlich reichen. Er kriegt aber in vor allem diesen Spielen, wie vorgestern, zu wenig Unterstützung, Embiid. Er macht selber nur 17 Punkte, zwar okay, trifft 4 von 20 Versuchen aus dem Feld. Das ist also wirklich, da treffen wir vielleicht sogar einen mehr aus dem Feld an einem richtig, richtig guten Abend. Holt zwar viele Rebounds, kriegt aber auch kaum Entlastung, so ehrlich muss man sein. Tobias Harris, okay, 20 Zähler, Seth Curry, 17. Ben Simmons kratzte zwar an einem Triple-Double, aber auch trotzdem nicht Werte, die man so von ihm kennt. Das könnte auf lange Sicht sowieso zu wenig sein, aber vielleicht auch auf kurze Sicht den Sixers den doch von vielen Seiten sicher geglaubten Conference-Finals-Platz kosten. So ehrlich bin ich, trotzdem steht es bisher 2-2. Wir schauen uns es weiter an, wer es im Osten machen wird, wandern aber rüber in den Westen und können da das erste Spiel sozusagen abhaken, denn die Phoenix Suns haben 4-0 gegen die Denver Nuggets gewonnen, haben sie gesweept, wie man so schön sagt. Also wirklich klares Ding, muss ich sagen. Hätte ich so persönlich nicht gesagt, ich habe die Suns favorisiert gesehen, aber wie du es vorhin angesprochen hast, die Nuggets mit dem frisch gekürten MVP Jokic 0 zu besiegen, ist ein Statement. Sie stehen jetzt in den Conference Finals, haben eine lange Pause, denn zu dem letzten Spiel kommen wir jetzt. Die Utah Jazz gegen die LA Clippers steht es noch 2-2, das heißt, da könnten noch einige Partien auf uns zukommen. Und die Suns genießen das schön in der Zeit, können sich ein bisschen regenerieren und sind jetzt schon möglicher Anwärter auf die NBA Finals, oder was sagst du?
Ja, gerade unter dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, sie können sich das jetzt in Ruhe angucken, wenn man überlegt, was ist, wenn die Clippers weiterkommen, und das ist eine Serie, die könnte auch wieder über 7 Spiele gehen, dann haben die jetzt schon insgesamt 14 Spiele gemacht in den Playoffs, sollte es soweit kommen natürlich, dann ist das zum einen natürlich ein Vorteil, wenn du eh schon eine lange Pause hattest, 4 Spiele, oder wenn du so willst, ja sogar, ich glaube, 6 Spiele in Folge gewonnen hast mit der Lakers-Serie, wenn mich nicht alles täuscht,
ja,
dann hast du einfach einen mega Lauf, Ruhe, kannst den Gegner schon taktisch sezieren, weißt ganz genau, was da auf dich zukommt und was du machen musst und kannst. Deswegen auf jeden Fall, egal wer da jetzt weiterkommt, ist das vor allem in den ersten beiden Spielen, würde ich sagen, der Finals-Serie im Westen ein Riesenvorteil, den Phoenix hat, und dann spielen sie halt auch einfach richtig guten Basketball. Ich meine, du schlägst Jokic und die Nuggets nicht zu null, wenn du nicht gut spielst. Und was man vielleicht bei Denver kritisieren muss, das ist, dass auch da die Hilfe für Jokic gefehlt hat. Auch Michael Porter Jr. hat diese Serie nicht wirklich so gut performt. Ich glaube, nur einmal über 20 Punkte, und das war in Spiel 4, wo du halt schon 3-0 hinten liegst, wo die Hoffnungen dann das Einzige sind, was dich glauben lässt, dass du das noch irgendwie schaffen kannst. Deswegen, das war zu wenig von Denver. Wir dürfen nicht vergessen, Murray verletzt. Das ist vielleicht noch so eine kleine Ausrede, die man hat. Aber Phoenix war einfach viel zu stark. Auch dann über die kompletten 4 Spiele hinweg in der Breite gut gespielt. Und deswegen, ich habe dann tatsächlich die letzten Tage noch so ein paar Beiträge gesehen, wo Tweets wieder aufgerufen wurden von Spielern oder von Prominenten, die gesagt haben, nach dieser Akquisition von Chris Paul, dass, ach, vergesst mir die Suns, jetzt übertreibt man nicht, das wird doch eh nichts. Die fliegen als 8-Gesetzter sofort in der ersten Runde raus, und jetzt haben sie wirklich sehr, sehr gute Karten, am Ende in die Finals einzuziehen.
Was ich persönlich gern wissen würde, du sprichst es gerade an mit Chris Paul, was der zu Hause jetzt irgendwie, ob der irgendwas Neues in sein Müsli tut, ich weiß es nicht. Also wie man mit 36 auftrumpfen kann wie ein frisch 21-Jähriger, ist Wahnsinn, wirklich unfassbare, klar Erfahrung, aber auch Ruhe am Ball. Ist wieder, man war ja klar, man hat lange überlegt, oh, war gegen die Lakers am Anfang wieder verletzt, ist das der klassische Chris Paul, flucht, dass er einfach in den Playoffs seinen Körper einfach streikt und sagt, nee, ich möchte jetzt Urlaub machen, ich habe keine Lust mehr. Aber wie der Mann sich nochmal aus der Kreide gezogen hat, Respekt. Ich glaube, da hast du auch kein anderes Wort für übrig. Ich sehe es an deinem Nicken an. Dementsprechend gehen wir aufs letzte Spiel und bleiben beim Thema Respekt. Denn auch, ob man ihn mag oder nicht, Kawhi Leonard für diesen Dank, den er gegen die Utah Jazz rausgezimmert hat, beim 118-104 Erfolg in Spiel 4. Damit steht es 2-2 übrigens zwischen Utah und den Clippers. Die Clippers lagen ja mal wieder 2-0 zurück. Mal wieder sehr schlecht gestartet in diese Serie, genauso wie gegen die Mavs. Haben aber ausgeglichen und Kawhi Leonard hat einen Dank rausgehauen, der, ja, du bist ja anscheinend relativ viel bei den Tweets der Prominenten unterwegs, der wohl als Dank der Playoffs momentan gefeiert wird. Oder hast du da was anderes gelesen?
Nee, also gelesen tatsächlich wenig. Also Tweets, da bin ich jetzt bei der Frage raus. Aber ich habe ihn natürlich gesehen und ah, der war absolut highlightreif. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also der hat geknallt in der ganzen Arena und ja. Ist auch das Dach weggeflogen, bin ich mir ziemlich sicher, im Staples Center. Ja. Das gibt natürlich echt so einen Aufwind. So dieses eine Play, dieser Dank, auf einmal sind alle da und feiern sich ab. Im Gegenzug hat Utah dann erstmal so einen Dämpfer abbekommen, verlieren dann beide Spiele auswärts und jetzt sind sie so ein bisschen wieder in Zugzwang, zu Hause liefern zu müssen, weil sonst gehst du halt mit einem Rückstand in ein Elimination Game und das willst du nicht. Deswegen sehr viel Druck auf Utah, glaube ich, momentan.
Vollkommen richtig und immer mal wieder einfach unfassbar, so ehrlich muss man sein, was Kawhi dort in den, wirklich, wenn es richtig drauf ankommt, was er imstande ist zu leisten. Also mit 31 Punkten Topscorer gewesen bei den Clippers. Donovan Mitchell zwar auf der Seite der Jazz, hat sie wirklich lange so ein bisschen im Alleingang gegen das Debakel gewehrt. Also 37 Zähler, auch er mit einer guten Partie. Aber Kawhi, auch Paul George, auch der mit einem sehr, sehr guten Auftritt, glaube ich ebenfalls 30 oder 31 Punkte. Aber wenn man sich die Spiele teilweise von ihm anguckt, auch gegen die Mavs, wo man in ein, zwei Auftritten dachte, der läuft da gefühlt so lustlos rüber und der hat eigentlich so eine Riesenqualität. Und dann kam es drauf an, es war hundertprozentiger Druck drauf und dieser Mann hat performt, so 1-1 performt. Und den Dank haben wir eben schon angesprochen. Ich glaube, wir beide, wenn er zum Korb gegangen wäre, hätten schon ganz, ganz den roten Teppich ausgerollt. Der hat gesagt, komm, mach mal lieber, ich will bloß nicht aufs Poster drauf. mach deinen Korb, ist kein Problem, hier schrei ein bisschen rum, aber bitte pack mich nicht irgendwo in die Nähe. Ich flieg bis in die Kabine rein. Deswegen Respekt an, ich weiß gar nicht, welcher Spieler es war, der Jazz, der sich da noch hingestellt hat und wird zwar jetzt für alle Zeiten auf dem Poster, so wird es in der NBA immer genannt, weil da meistens diese klassischen Bilder drauf entstehen, wie du zum Dank ziehst und halt einer irgendwie ganz dämlich drunter steht, auch wenn er gar nichts dafür kann. Von daher, da wird er jetzt sein Leben lang für drauf sein. 2-2, wie gesagt, zwischen den Jazz und den Clippers. Sehr, sehr interessant, wie es da noch weitergeht. Ich glaube, wir beide tun uns da auch schwierig mit, weil es beides möglich ist in beide Richtungen. Also die Clippers, klar, momentan mit diesem Mental High zu sagen, okay, wir haben es wieder aufgeholt. Wir sind eigentlich auch, wie ich finde, die bessere Mannschaft, auch wenn es nur ganz knapp ist. Ganz interessant zu sehen, ob die Jazz dort wieder rauskommen können, zurückzukommen mit einem Mitchell, ob der das am Ende wieder wegmachen kann. Ich sehe die Clippers leicht favorisiert, aber so ehrlich müssen wir sein, es ist alles offen. Dort wäre am Ende der Playoff-Conference-Final-Gegner der Phoenix Suns. Wer das vor der Saison gesetzt hätte, viel Spaß, hast du viel Geld mitverdient, Suns in Conference-Finals und vielleicht sogar in den NBA-Finals. Kommen wir zur NHL und damit zum letzten Thema für heute. Davor nochmal einmal für alle, die jetzt sagen, ey Leute, die All-NBA-Nominierungen sind doch rausgekommen und ihr sprecht da gar nicht drüber. Piano, Freunde, da kommt noch was, keine Sorge, da werden wir drüber sprechen. Nicht mehr heute, aber da wird was vorbereitet werden. Die ganzen Teams, die Spieler, da wird nochmal was für euch erzählt werden, auch was es für die Spieler bedeutet am Ende. Keine Sorge, müsst ihr nur noch eine Woche, vielleicht ein paar Tage gedulden. Kommen wir zur NHL, zum letzten großen Thema, dort die Playoffs vorab. Mit Philipp Grubauer ist der letzte Deutsche raus. Das hat sich ja schon abgezeichnet letzte Woche mit den Colorado Avalanche, dass die am Ende leider 4-2 verloren haben gegen die Vegas Golden Knights. Das letzte Spiel mit 6-3. Ja, so ehrlich muss man sein, sie einfach verdient verloren am Ende. Auch wenn der Rosenheimer, da kommt der Herr, der Philipp Grubauer, 17 Schüsse gehalten, also wieder eine gute Leistung von ihm, aber auch er konnte die Niederlage seines Teams am Ende einfach nicht mehr umdrehen. Es hat sich, wie gesagt, die Vegas Golden Knights mit 4 Siegen in Serie, haben damit 4-2 in der Serie am Ende gewonnen. Und Grubauer somit als letzter Deutscher raus. Dreiseitel, Cahun bei den Oilers, haben wir schon gesprochen, sind raus. Auch Nico Sturm mit den Minnesota Wild ist rausgeflogen. Und damit hat zwar Grubauer seinen Titel als Torhüter der Saison in sich, also den hat er abgegrast die Saison, aber leider kann er nach seinem 2018-Erfolg im Stanley Cup mit den Washington Capitals keinen zweiten Triumph folgen lassen. Denn, wie gesagt, die Vegas Golden Knights sind weiter und die pumpen weiter sich ziemlich weit nach vorne. Also sie sind richtig gut drauf, die Jungs aus der goldenen Stadt Las Vegas. Sie führen 1-0 gegen die Montreal Canadiens. Und dort würde ich jetzt ja normalerweise alles zum Spiel sagen und wie das gut drauf war. Aber wir haben hier einen in diesem Call, der hat irgendwie Schlafprobleme und der hat sie es reingezogen. Also erzähl doch mal, was war denn da los? Vegas Golden Knights, Montreal Canadiens. 4-1, glaube ich, am Ende des Ausgangs, ne? Für Vegas.
Genau, 4-1 war der Endstand. Ging aber mit Kuriositäten schon vor dem Anpfiff los, tatsächlich. Das habe ich dann erst auf Instagram gesehen. Das kann auch eigentlich nur in Vegas passieren, dass da auf einmal kurz nach der Trauung die Braut und der Bräutigam sich in die erste Reihe setzt und das erste Spiel der Serie sich reinzieht. Als hätte man sonst nichts zu tun in der Hochzeitsnacht. Aber es hat sich gelohnt, weil das Spiel war richtig gut. Es fing richtig gut an. Eigentlich waren ja auch die Vorzeichen klasse. Vegas hat eine Siegesserie mitgebracht von 6 Spielen oder von 5 Spielen vielmehr. 2-0 hinten gelegen gegen die Avalanche. Das Ding noch gedreht zu einem 4-2-Seriensieg. Montreal dagegen lag 1-3 in der ersten Serie hinten gegen die Toronto Maple Leafs. Gewinnt das noch 4-3 in 7 Spielen. Dann kommt der überraschende Durchmarsch gegen Winnipeg. Und da muss man sagen, die haben in der gesamten Serie zu keiner Sekunde in irgendeinem Spiel hinten gelegen. Heißt dominiert. Und das nicht nur auf dem ersten Blick 4-0 gewonnen, sondern wirklich unfassbar gutes Eishockey gespielt. Kam auch eigentlich ganz gut rein in die Partie. Aber Vegas war einfach zu gut. Die haben einen guten Kader. Ich habe drüber gesprochen schon vor einigen Wochen, dass Vegas, seitdem sie in der NHL sind, wirklich jedes Jahr in den Playoffs waren. Erstes Jahr auch sofort mit dem Finals-Besuch oder Stanley Cup-Finals-Besuch gegen Grubauer und die Capitals, da ja verloren. Und jetzt, glaube ich, dieses Jahr sind sie soweit. Das Spiel war richtig gut, besonders defensiv haben sie da einen Torwart zwischen den beiden Pfosten, der richtig gut spielt, Marc-André Fleury, mit sehr vielen guten Paraden, auch im letzten Drittel, wo man schon 3-1 geführt hat, das Ding nie aufgegeben, wollte immer diese 1 halten. Und am Ende gab es dann halt das 4-1, weil Vegas unfassbar gut umgeschaltet hat. Viele schnelle Manöver. Und der große Unterschied in diesem Spiel war eigentlich nur Marc-André Fleury, weil der unfassbar gut gehalten hat. Der wurde ja 2018 vor der ersten Saison der Vegas Golden Knights bei den Pittsburgh Penguins aussortiert, weil er halt zu oft verletzt war. Jetzt ist er in Vegas und spielt da eine überragende Karriere in seinen letzten Jahren. Wurde auch schon vor ein paar Jahren als Torhüter der NHL ausgezeichnet. Und auf der anderen Seite hat man ja so eine ähnliche Geschichte mit einem sehr alten Torwart, mit Carey Price, der seine ganze Karriere schon bei den Canadiens unterwegs ist, der aber keine Verletzungsprobleme zum Glück hatte. Deswegen, das wird so, glaube ich, die große Schlagzeile in dieser Serie noch sein in den nächsten Spielen. Welcher Oldie-Goalie kann sich durchsetzen? Bisher sieht es sehr gut aus für Marc-André Fleury und seine Golden Knights. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Spiele. Und in der anderen Serie, da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu erzählen, oder, Bjarne?
Vollkommen richtig. Also wie gesagt, Fleury erstmal mit 28 Paraden, also wirklich ein starker Rückhalt. Und führen damit 1-0 die Vegas Golden Knights gegen die Montreal Canadiens. In der anderen Serie steht es zwischen dem Titelverteidiger vom letzten Jahr, den Tampa Bay Lightning und den New York Islanders 1-1. Haben ausgeglichen und ich würde sagen, auch irgendwie ein ausgeglichenes Match so vom Gefühl her. Also ich, wie gesagt, die Lightning waren so ein bisschen favorisiert aus meiner Sicht, aber irgendwie ein ausgeglichenes Match, oder siehst du das anders?
An sich würde ich auch sagen, sehr ausgeglichen. Wenn man auf die Regular Season guckt, dann haben die sich ja auch schon sehr häufig getroffen. Und da waren die Partien auch schon wirklich gut. Da waren die richtig gut. Aber ich glaube, am Ende wird es Tampa machen. Ich glaube, die werden sich die Chance auf die Titelverteidigung erstmal noch bis in die Finals wahren. Wenn man auf die prozentualen Spielchen guckt natürlich, dann ist Vegas der ganz große Favorit momentan in den USA und Tampa Bay ist Zweiter. Und ich glaube, dass die Truppe einfach zu gut ist. Man hat gesehen, Die Islanders waren vollkommen am Limit, haben alles reingegeben, was sie hatten. Knapp im ersten Spiel gewonnen, jetzt dann verloren das zweite Spiel letzte Nacht. Aber ich glaube, das ist dann so eine typische 6-Spiel-Serie, die Tampa für sich entscheiden kann.
Ja, vollkommen richtig. Wie gesagt, es wird auch so von den Experten in den USA geschrieben, es wird eine lange Serie erwartet. Also 6 Spiele, vielleicht sogar 7 am Ende, ist eine Herausforderung für beide Seiten. Tampa trotzdem favorisiert, so ehrlich muss man sein. Haben den Fehlstart jetzt ausgeglichen mit einem 4-2 gestern Nacht, du hast es eben schon angesprochen, über die Islanders. Und somit steht es 1-1 in der Serie und wir schauen es uns weiter an, was da am Ende des Tages bei rumkommen wird. Zum Abschluss in der NHL noch ein paar erfreuliche Nachrichten, mal wieder für uns deutschen Fans des Eishockeys, weil es immer mehr deutsche Spieler in die NHL zieht, was einfach nur für eine unfassbare Stärke in der Nachwuchsarbeit zeigt. Denn es sind 2 19-Jährige, die Verträge unterschrieben haben. Einmal JJ Peterka, der vom EHC Red Bull München in die NHL wechselt mit 19 Jahren, hat einen 3-Jahres-Vertrag bei den Buffalo Sabres unterschrieben. Ich glaube, das war auch schon letztes Jahr fest, den haben sie schon 2020, haben sie die Sabres die Rechte an ihm beim Draft sozusagen, an dem Stürmer JJ Peterka gesichert. Er war auch bei der Weltmeisterschaft jetzt dabei in Riga und hat dort sehr, sehr gut performt. Von daher Respekt an ihn und herzlichen Glückwunsch, dass er dort unterwegs ist. Wird zwar gerade noch so ein bisschen geschaut, ob er wirklich schon in der ersten Saison auch in der NHL wirklich aufläuft oder ob er nicht für das, die meisten Teams haben ja sogenannte Farm-Teams, sind bei den Sabres die Rochester Americans, die in der zweitklassigen AHL spielen. Vielleicht für manche von euch auch ein Begriff. Ist manchmal immer so eine Möglichkeit, dass man sagt, jo, der kriegt dort erstmal ein Jahr Erfahrung, kommt mal so ein bisschen an, wie das Eishockey hier drüben in den USA gespielt wird und darf sich dann in der NHL beweisen. Das wird noch geschaut. Genau das gleiche bei Lukas Reichel. Auch der war beim DEB-Team dabei mit dem starken 4. Platz und hat auch jetzt einen Vertrag unterschrieben, und zwar bei den Chicago Blackhawks, auch eine ziemliche Traditionstruppe drüben in der NHL. Auch dort hat er einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, der gebürtige Nürnberger. Auch er Stürmer und hatte jetzt erst in diesem Jahr sozusagen in der verkürzten Saison zu 2021 den Meistertitel mit den Eisbären aus Berlin gefeiert und darf sich jetzt auf die Reise NHL freuen. Auch er wurde schon im Draft 2020 sozusagen der ersten Runde, ich glaube sogar an 17. Stelle, also ziemlich weit vorne, von den Blackhawks ausgewählt und dann ein Jahr später jetzt wird er nach in die USA rübergeholt. Ferdi, Abschluss von dir, habe ich eben eigentlich schon angedeutet, deutsche Nachwuchsarbeit im Eishockey nicht zu unterschätzen.
Nee, auf keinen Fall, wenn man sieht, wie viele da jetzt dazukommen. Wir haben ja auch schon, wie gesagt, die Vorwochen drüber gesprochen. Da haben wir noch einige, die da vielleicht dazu stoßen können. Wenn man jetzt den Vergleich vielleicht zu den anderen Sportarten zieht, dann ist Eishockey schon mit Abstand die deutscheste Sportart, wenn man so will. Mit den meisten deutschen Spielern. Ja. Basketball haben wir wenige sehr gute. Baseball haben wir nur Max Kepler eigentlich, der auch dieses Jahr wirklich eine Talfahrt eigentlich erlebt. Da können wir nächste Folge sicherlich drauf eingehen. Und in der NFL ist es ganz dünn. Also da hat man so ein paar Namen. Viele freuen sich über einen Snap, den sie mal kriegen. Sehr viele sind in Practice Squads, heißt, sind eigentlich nur zum Training da und gucken, dass sie irgendwann mal eine Chance kriegen über gute Trainingsleistungen oder auch eine Verletzung der Mitspieler. Anders ist es momentan noch nicht möglich. Vielleicht kann sich das jetzt auch durch die ELF ändern. Da bin ich gespannt, was das für einen Einfluss haben wird auf die deutsche Footballarbeit. Die wächst ja eh in den letzten Jahren sehr rasant, nicht nur medial, sondern ja auch auf den Plätzen. Viele Teams werden gegründet, deswegen mal gucken, ob sich da vielleicht in den nächsten Jahren auch ein positiver Trend abzeichnet. Bislang ist aber Eishockey wirklich die Nummer 1 aus deutscher Sicht. Und ich finde es auch klasse, das macht es wieder attraktiver, auch für uns. Viele Teams, auf die man dann guckt, und das macht es echt super zum Anschauen. Wir haben dann dieses Jahr schon drüber gesprochen, wie viele gute Spieler auch in den Playoffs standen. Da hatten wir ja 4, 5 Teams dabei mit deutschen Spielern fast. Und deswegen, das wird in der Zukunft hoffentlich noch weiter so diesen Trend annehmen. Und da freue ich mich sehr drauf.
Es wäre fast schon so, als hätten die Jungs mitbekommen, dass wir hier im Major Talk regelmäßig über sie sprechen und uns so ein bisschen Anreiz zu geben, ein bisschen Input zu geben. Wir freuen uns natürlich sehr darüber und können euch nur immer wieder die NHL auch ans Herz legen. Ich weiß, Football und auch die NBA sind so ein bisschen die großen Brüder, die vorne weglaufen, aber auch Augen auf die kleinen Brüder haben. Die NHL und auch die MLB, mit der wir uns nächste Woche wieder beschäftigen, sind sehr, sehr interessant und haben einiges an guten Leistungen am Start, besonders die NHL jetzt gerade mit der Playoff Crunch Time. Damit war es das für heute, würde ich sagen. Machen wir einen Strich drunter. Am Ende doch 35 Minuten geworden. Ja, da sieht man mal wieder, wir beide, wir können es einfach nicht lassen und wir lieben uns das Schnacken zu sehr. Das ist einfach so. Trotzdem hat es mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bleibt uns treu. Bleibt dem US-Sport treu. Und die letzten Worte gebühren Ferdi von Stolzmann. Macht's gut.
Ja, auch ciao von mir. Viel mehr kann ich da jetzt gar nicht mehr sagen, Bjarne. Ich freue mich jetzt auf nächste Woche. Ich denke, da können wir das vielleicht wieder ein bisschen intensivieren. So kurz oder kurz wird es nicht mehr, auch wenn wir heute wahrscheinlich wieder über dem Rahmen lagen. Aber das war's von uns. Genießt die Woche. Es ist Top-Wetter. Geht raus und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.